Kurt zum Mitnehmen.
Also es ist nicht so, dass man da jetzt irgendwie eine gigantische Firma mit den besten Leuten auf der Erde braucht, sondern so die Grundzüge von KI sind eigentlich für fast alle mit ein bisschen mathematischer Ausbildung zugänglich.
Sie begegnen uns mittlerweile überall im Alltag. Manche sehen sie als Segen, andere eher als Fluch. Internet 2.0 war eine der Vergleiche, denn KI ist eine der größten Dinge unserer letzten Zeit. Doch wie entwickelt man so eine künstliche Intelligenz und hilft sie uns oder ist sie eine Gefahr? Hi, ich bin Bennett und ihr hört den Kurt-Podcast Voices of TU. Ich bin natürlich nicht alleine, dabei ist heute Gerrit Nolte. Gerrit macht gerade seinen Doktor der Informatik hier an der TU und forscht zum Thema KI. Außerdem hat er selbst schon den Versuch gewagt, eine eigene KI zu entwickeln. Hi Gerrit.
Hi Bennett.
Wir starten einfach mal rein. Wir haben ja zum Beginn immer unsere 5 schnellen Fragen. Wenn du bereit bist, würde ich die einfach mal schnell durchgehen.
Ja klar, ich freue mich.
Frage 1. Wie kommst du morgens zur Uni?
Meist mit dem Bus von der Palmweide.
Wo gibt's das beste Essen an der TU?
Das ist easy, die Food-Fakultät.
Nachteule oder früher Vogel?
Nachteule.
Nach welcher Klausur wolltest du dein Studium schon mal abbrechen?
Ich glaube, am nächsten dran war ich bei Statistik 3.
Und die letzte Frage. Online oder Offline-Dating?
Oh, online habe ich mehr gemacht in meinem Leben.
Ja, Online-Dating gehört ja heute ausnahmslos mit dazu. Ist ja in unserer Zeit ganz normal im Internet. Für KI trifft das noch nicht überall zu, aber ich finde, wir befinden uns schon auf dem Weg dorthin. Gerrit, schön, dass du heute da bist. Du forschst ein bisschen zu KI, kennst dich da ganz gut mit aus. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist zu Hause, ob ihr schon mal was mit KI zu tun hattet, ob ihr es schon mal benutzt habt. ChatGPT ist da ja so ein ganz bekannter Name. Kannst du uns vielleicht erstmal erklären, was ist überhaupt KI? Also wo benutzen wir das für? Was kann man sich darunter vorstellen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und eine, die tatsächlich auch gar nicht so leicht zu beantworten ist. Also der Begriff KI bedeutet ja erstmal eine künstliche Intelligenz. Das ist erstmal relativ lose definiert und je nachdem, wie man fragt, verstehen Leute unterschiedliche Dinge darunter. Ja, also für manche Leute fängt das schon an bei so Dingen wie sowas, was Firmen zum Beispiel benutzen, um vorherzusagen, wie viel sie am nächsten Tag verkaufen werden, an ein T-Shirt zum Beispiel. Und das gehört für manche Leute schon zu KI dazu. Für andere Leute gehört dann, die nehmen das etwas strenger, da ist es dann nur sowas wie ChatGPT, was wirklich mit einem redet und wo man auch, wenn man ein bisschen naiv rangeht, das Gefühl haben könnte, da steckt was wirklich Intelligentes dahinter. Also das, was wir allgemein immer als Definition benutzen für künstliche Intelligenz, sind Programme, die sich über ihre Lebenszeit, über einen Trainingsprozess verändern, auf Grundlage von Daten oder der Interaktion mit einer bestimmten Umgebung.
Und wie können wir, du hast es gerade schon mal angesprochen, in der Wirtschaft nutzen zum Beispiel, dass man Sachen vorher ja rechnet oder so. Und das bekannteste Beispiel, wie gesagt, ChatGPT.
Ja.
Ich schreibe da was rein und ChatGPT liefert mir alles, was ich will. Also ich sage, schreib mir einen Text hier von 200, 300 Wörtern. Das macht das und ich habe das Gefühl, die Informationen, die da rauskommen, die stimmen alle. Aber ich habe auch schon gehört, das ist nicht immer so. Woran liegt das? Also ja. Wie arbeitet ChatGPT?
Also da können wir direkt erstmal drüber. Das ist eine sehr gute Frage. Entschuldigung, ich musste gerade kurz einen Hänger, weil ich einmal kurz drüber nachdenken musste, wie man das Ganze am besten erklärt, ohne dass es zu fachlich und zu abgehoben wird. Ich glaube, das, was man sich am besten überlegen sollte, und das, was am meisten verantwortlich ist für die ganzen Eigenheiten, die ChatGPT mit sich bringt, ist eigentlich der Trainingsprozess. Das, was ChatGPT nämlich macht, ist also auf einer ganz grundlegenden Ebene, ist was ganz Einfaches. Der nimmt einen Satz rein, also eine Menge von Wörtern hintereinander, und er hat intern ein statistisches Modell, was vorhersagt, was ist das nächste Wort, was am wahrscheinlichsten folgt.
Okay.
Der hat irgendwann mal große Teile des Internets gelesen, das kann man im Internet nachlesen, das ist wirklich sehr beeindruckend, das sind mehrere Terabyte von Daten, also er hat Wikipedia durchgelesen, der hat Bücher durchgelesen und so weiter und so fort.
Was heißt durchgelesen? Einmal ganz kurz, weil ChatGPT ist ja jetzt keine Person, muss ich so sagen. Ne? Haben die Leute, die das entwickelt haben, das dann selber reingeschickt, einfach Copy-Paste-mäßig oder wie?
Praktisch, genau. Also im Wesentlichen kann man sich das vorstellen, wie wenn man jemanden anleitet beim Lernen.
Okay.
Ne? So man zeigt denen, okay, hier ist eine Aufgabe und das hier ist die Antwort und das ist mein Lösungsweg. Ne? Das ist so ein bisschen, wie man es beim Lernen macht. Und in ChatGPT ist das ganz ähnlich. Man hat ihm einfach ganz viele Sätze gegeben und hat man gesagt, das hier ist das nächste Wort.
Okay.
Ne? Und dann hat er gelernt über die Zeit, wie sage ich das nächste Wort voraus. Und da steckt auch so ein bisschen mit drin, warum ChatGPT manchmal so erstaunlich real klingt, ne? Ganz ähnlich wie ein Mensch, weil der prediktet halt, was würde ein Mensch in dieser Situation sagen. Das ist aber natürlich nicht perfekt. Ne? Also gerade wenn man sich überlegt, so was der gelesen hat, der hat natürlich das Internet gelesen.
Ja.
Im Internet schreiben Leute auch nicht immer Dinge, die unbedingt stimmen.
Ne? Das stimmt. Also ich muss sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel ChatGPT benutzt habe, ich habe auch schon mal ein bisschen rumprobiert, gesagt, okay, ich will hier ein paar Texte schreiben. Das hat wirklich so geklungen, als ob mir da eine Person gegenüber sitzt, an einem anderen Computer und mir antwortet. Und dann habe ich es auch mal gemacht mit Freunden, die man abends zusammensitzt und als wir das erste Mal ausprobiert haben, einfach mal Witze über wen anderes schreiben und sich auch mal ein bisschen lustig drüber machen. Da habe ich aber auch ganz schnell gemerkt, da war auch irgendwann so eine Grenze schon bei ChatGPT-Bereich, dass die halt gesagt haben, okay, ey, wir machen uns hier nicht über Leute lustig, es soll nicht beleidigend werden, wie auch immer. Woran liegt das? Also du hast es gerade schon kurz angesprochen, wie schafft man es, dass so eine KI vielleicht nicht ausartet und zu einem super monströsen Monster wird oder so?
Ja, das ist die nächste sehr gute Frage. Da muss ich natürlich das, was ich gerade gesagt habe, noch ein bisschen erweitern. Das, was ich gerade erklärt habe, dieses Nachahmen von menschlicher Sprache, ist in gewisser Art und Weise nur der erste Trainingsprozess, den ChatGPT durchläuft.
Ja.
Danach durchläuft er sowas, das nennt man Alignment-Training. Also Alignment bedeutet ja im Wesentlichen eine gleiche Ausrichtung.
Mhm.
Ne? Denn das, was der im Internet liest, da hat er kein Konzept drin von, das ist wahr, das ist falsch. Da ist kein Konzept drin von, das sind Dinge, die vielleicht rassistisch oder sexistisch sind. Sondern er sagt ja einfach nur, okay, ich sage das, was Menschen sagen, egal ob das gut oder schlecht ist. Das, was dann die Firma, die OpenAI heißt und die ChatGPT gebaut hat, was die dann gemacht haben, ist, sie sind losgegangen und haben Menschen bezahlt, dass Menschen mit ChatGPT interagieren und ChatGPT sagen, okay, diese Antwort fand ich jetzt sehr gut oder diese Antwort fand ich sehr schlecht.
Okay.
Und die waren dabei auch sehr streng. Deswegen kann man sehr oft auch beobachten, dass ChatGPT manche Sachen, auch vielleicht, wenn die gar nicht so kritisch sind, dann gerne mal abblockt.
Wie lange dauert das denn dann? Also das muss ja dann, wenn du wirklich so ein Programm durchmachst, ich meine, ChatGPT ist so genau, was sowas angeht. Ich kann mir vorstellen, dass solche Testungen ja dann super lange dauern.
Ja, also das ist ein Ding, was also tatsächlich auch sehr, sehr aufwendig ist und auch eins der Dinge, was ChatGPT unterscheidet von den ganzen anderen Sprachmodellen, die nicht kommerziell verwendet werden. Also dieser Aufbau von ChatGPT, den hat OpenAI eigentlich selber erfunden.
Mhm.
Der kommt aus Universitäten, der ist schon seit 2017 im Groben eigentlich öffentlich bekannt und es gibt auch sehr viele öffentliche Sprachmodelle, die genauso sind wie ChatGPT, aber OpenAI hat halt sehr viel Geld und hat gerade auch in Niedriglohnländern, das war auch in ein paar Zeitungen, wurde da relativ kritisch drüber berichtet, haben die Leuten sehr viel Geld gegeben, also wenig Geld pro Person, aber insgesamt vielen Leuten. Und das ist schon ein Ding, was zumindest so aufwendig ist, dass es zum Beispiel für Sachen für uns an der Uni gar nicht möglich ist. Also das geht nur mit wirklich einem großen Einsatz von Millionen von Euro. Also genau, wie lange das genau gedauert hat, weiß ich natürlich nicht. Aber es ist was, wo ich weiß, das können wir an der Uni nicht machen und das ist dafür zu aufwendig.
Ist es denn auch der gleiche Prozess, wenn man jetzt mal eine andere KI nimmt, die zum Beispiel Bilder produziert? Da ist es ja dann nochmal was, also könnte ich mir gut vorstellen. Ich weiß nicht, ob unsere ZuschauerInnen draußen vielleicht schon mal so eine KI benutzt haben. Da schreibt man dann auch einfach irgendwas rein und da werden halt Bilder irgendwie generiert.
Ja.
Und ich finde, da ist es ja immer schwieriger, was man so nimmt, weil es ja nicht so ein Text ist, den man sagt, okay, der ist schwierig, der ist, ne, der ist oder problematisch. Wie läuft das da ab?
Genau, da ist meistens, das ist noch etwas komplizierter. Also das hast du ja schon sehr richtig gesagt, das ist nicht so einfach wie bei Text. Das, was da meistens passiert, ist, die benutzen andere KIs, die schon mal trainiert wurden, darauf Content zu erkennen, der verboten ist. Zum Beispiel Facebook benutzt sowas, Twitter benutzt sowas, um zum Beispiel zu erkennen, okay, hier ist eine Person drauf, die, nackte Person drauf oder so, und das ist bei uns in den Terms of Service nicht erlaubt. Und die benutzen praktisch so eine KI und filtern dann einfach raus, okay, das hier ist verboten und geben dann der KI in ihrem Trainingsprozess eine Rückmeldung, sowas darfst du bitte nicht produzieren.
Also brauchen die quasi eine KI, um eine KI zu programmieren?
Genau. das ist mittlerweile ein sehr häufiges Ding tatsächlich.
Ja.
Also es ist sehr häufig mittlerweile so, dass die KIs auch gegenseitig voneinander lernen, sich gegenseitig teilweise auch so eine Art Gegenspielerrelation.
Ja.
Ne, voneinander profitieren und dadurch sich natürlich gegenseitig verstärken.
Jetzt habe ich mitbekommen, dass du auch mal den Versuch gewagt hast. Wir haben vorher so ein bisschen gesprochen.
Ja.
Du meintest, es wäre ganz abstrus und es wird noch nicht so funktionieren, wie man sich überhaupt eine KI vielleicht vorstellen kann. Aber du wolltest selber mal gucken, wie das so ist, eine KI zu entwickeln.
Ja.
Was hast du gemacht? Was ist im Moment dein Produkt?
Mein Produkt? Ja, ich habe eine kleine Form von GPT nachgebaut, weil ich wissen wollte, wie das Ganze funktioniert. Das ist natürlich auf einer massiv kleineren Skala. Also einmal so zum Vergleich. ChatGPT hatte, ich glaube, mehrere hundert Terabyte Daten. Mhm. Mein kleines Modell musste mit 40.000 Zeichen Shakespeare-Texten auskommen und kann dementsprechend auch nur Shakespeare reproduzieren.
Was heißt Shakespeare? Also einfach der...
Genau, also einfach einmal alle gesammelten Werke von Shakespeare habe ich
da. Ach krass, okay.
Genau.
Okay.
Ist natürlich immer noch, also klingt relativ viel für Menschen, ist aber ein Bruchteil. Also Promille-mäßiger Bruchteil von dem, was ChatGPT gesehen hat. Es ist aber sehr interessant. Also es ist nämlich auch so ein Ding, was ich gerne immer FreundInnen von mir zeige. Weil man sieht da nämlich auch so richtig, so wie das so abläuft und wie sich so Dinge, die bei ChatGPT im Großen auch immer noch Probleme sind, im Kleinen natürlich noch sehr viel deutlicher widerspiegeln. Ne? So, der muss nämlich erstmal alleine so Dinge lernen, wie schreibe ich überhaupt einen richtigen Satz? Ne? Also bevor der wirklich überhaupt lernt, sinnvolle Sachen zu schreiben, lernt er, wie geht überhaupt Rechtschreibung? Mhm. Ne? Oder wie funktioniert sowas wie Satzbau, wie funktioniert sowas wie der allgemeine Aufbau von der Konstellation. Zum Beispiel bei Shakespeare ist eine der ersten Sachen, die er lernt, ist, ich weiß nicht, ob du mal Shakespeare gesehen hast, sind ja so Drehbücher von Theaterstücken. Genau. Das erste, was er lernt, ist, dass immer da ein Großbuchstaben, ein Name steht und dann Doppelpunkt und dann der Satz, den diese Person sagt.
Ah, okay. Ja.
Genau. Und das ist, das ist das, was ich gemacht habe. Ich habe das.
Wie lange hast du da so dran gesessen?
Oh, das hat eine Woche gedauert, glaube ich.
Eine Woche? Ja. Aber das ist ja dann, wenn ich mir so vorstelle, okay, der kann jetzt ganz, ganz wenig.
Ja.
Du meinst gerade einen Bruchteil von dem, irgendwie, oder einen Promilleteil von dem, was irgendwie ChatGPT kann.
Ja.
Aber jetzt so eine Woche, ich hätte jetzt auch schon geschätzt, dass du da irgendwie dann schon ein paar Monate, ein halbes Jahr oder so dran sitzen würdest.
Das ist tatsächlich eines der Dinge, jetzt werde ich vielleicht ein bisschen ausschweifen, weil mir das wirklich auch sehr am Herzen liegt. Das ist nämlich eines der Dinge, die ich sehr interessant finde. KI ist natürlich so ein Ding, also gerade so ChatGPT und so, das klingt sehr wild und sehr mystisch und sehr komplex. Es ist aber was, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, gar nicht so schwer zu machen ist.
Okay.
Also es ist nicht so, dass man da jetzt irgendwie eine gigantische Firma mit den besten Leuten auf der Erde braucht, sondern so die Grundzüge von KI sind eigentlich für fast alle mit ein bisschen mathematischer Ausbildung zugänglich.
Was würdest du schätzen? Nehme ich jetzt mal als Beispiel. Ich habe zwar nicht studiert, aber ich bin Bachelor-Absolvent der Informatik. Wie lange bräuchte ich, um mich da in dieses Thema reinzufügen und vielleicht eine eigene kleine KI zu machen?
Also es kommt natürlich auf deine persönliche Neigung an, wie viel Bock du darauf hast.
Ich habe richtig Bock drauf.
Ja, dann würde ich sagen, ich glaube, das kriegst du in 2 Monaten hin.
Krass.
Bis du da bist, genau. Ja. Und das ist, glaube ich, auch eins der Dinge, was auch so für die sozialen Auswirkungen, was mir mal sehr am Herzen liegt. Ich bin nämlich sehr der Meinung, dass das halt sowas ist. Okay, das ist gebaut worden an Unis, das ist auch immer weiter vertrieben worden von Unis. Und ich finde, das ist so etwas, das sollte allen Leuten zur Verfügung stehen.
Ja.
Ne? Und es wird ja auch oft darüber geredet, dass man das Ganze eingrenzen möchte. Da gibt es ja auch momentan so Entwürfe von Gesetzen in der EU, dass die versuchen, den Zugang zu KIs irgendwie einzuschränken. Und das finde ich in gewisser Art und Weise kritisch. Weil ich finde, das ist etwas, das kann man gar nicht verhindern.
Okay. Ne?
Also wenn Leute, die in gewisser Art und Weise böse Absichten haben, eine KI bauen wollen, dann werden die das, wenn man realistisch daran geht, tun können. Das ist nicht so schwer. Das ist so ein Ding, das kriegt man mit ein paar Master-Absolventen in Informatik. Natürlich nicht auf dem Scale von ChatGPT, das ist wieder sehr, sehr anspruchsvoll. Aber wenn man jetzt jemand ist mit sehr viel Ressourcen, dann kriegt man das schon hin. Das Einzige, was mit sowas halt wirklich passiert, ist, dass man das halt einfachen Forschern wegnimmt oder einfachen Forscherinnen.
Okay, das heißt, also was ist dann das Problem dabei, wenn ich es jetzt einer Forscherin wegnehme?
Ich bin allgemein der Meinung, ich finde das sehr kritisch momentan, dass KI-Systeme, das ist momentan sowas, das bauen sehr viele sehr große Firmen und das ist denen dann auch oft vorbehalten und die können dann praktisch entscheiden, was ist für diese KI akzeptabel oder nicht.
Okay.
Ja, zum Beispiel jetzt bei ChatGPT, das, was die Leute unter ChatGPT entschieden haben, worauf darf der antworten, worauf darf der nicht antworten, das entscheiden die.
Okay.
Die entscheiden auch, welche Firmen kriegen zuerst Zugriff und können zuerst Produkte mit ChatGPT bauen und so weiter. Und das ist was, das finde ich, also das halte ich für kritisch in einer gesellschaftlichen Perspektive.
Ist ja dann aber auch so ein Punkt bei den Regularien, okay, wie gehe ich dann damit um, mit dem Umgang?
Genau, also ich denke natürlich, also ich muss das vielleicht noch ein bisschen korrigieren, ich denke natürlich, dass es sinnvoll ist, mit KI vorsichtig umzugehen, aber ich denke, wir sollten immer aufpassen, dass wir so Open-Source-Communities, ich glaube, Open-Source ist ein Begriff.
Erklär es gerne nochmal.
Genau, also Open-Source ist praktisch Software, die gebaut ist, nicht von Firmen, sondern von InformatikerInnen zu Hause, die das dann praktisch machen aus Forschungsinteresse oder weil sie der Welt halt was bereitstellen wollen. Zum Beispiel Linux als Betriebssystem, wenn ihr das kennt, da draußen.
Noch nicht von gehört, ich weiß nicht, wie es bei euch draußen ist.
Genau, es gibt praktisch zum Beispiel sowas wie Windows. Windows ist wahrscheinlich bekannt.
Natürlich.
Genau, da gibt es dann Alternativen, die sind dann gebaut worden von Leuten zu Hause. Die sind mittlerweile auch sehr fähig und das ist so etwas, was in der Informatik sehr wichtig ist, dass Software auch, dass es nicht nur an Konzerne gebunden ist, sondern dass es auch frei zur Verfügung steht und dass das gesamtgesellschaftlich halt Leuten zur Verfügung steht. Und das, was ist mir persönlich sehr wichtig und ich glaube auch vielen anderen ForscherInnen sehr wichtig. Und deswegen bin ich auch so ein bisschen darauf gekommen, dass ich
Mal irgendwie dann, du gesagt hast, in der Forschung ist es wichtig. Hier an der Uni wird natürlich viel geforscht. Wir sind an der Uni aber auch in der Lehre. Blick auf die Zukunft, vielleicht, wenn wir uns mal auf unsere Uni jetzt nochmal zum Schluss konzentrieren. Mhm. Wie siehst du das mit Abschlussarbeiten oder generell Arbeiten? Sollte es verboten sein? Sollte es ein Hilfsmittel sein? Sollten wir, was ist da so dein Punkt für die Zukunft?
Ach, oh, das ist eine sehr schwierige Frage. Also ich muss ein bisschen sagen, also meine persönliche Meinung ist, ich bin der Meinung, das ist so ein bisschen wie ein Taschenrechner. Also ChatGPT auch momentan schon an vielen Stellen relativ beeindruckend, aber lange noch nicht dazu in der Arbeit, eine wirklich gute Abschlussarbeit zu schreiben. Ne, deswegen bin ich eigentlich auch dazu gewillt zu sagen, okay, das ist ein Hilfsmittel und ich finde, Leute sollten Hilfsmittel benutzen dürfen, um ja damit irgendwie auch vielleicht bessere Abschlussarbeiten am Ende zu erlangen und sich da Unterstützung zu holen, wo sie sich Unterstützung holen möchten. Und ich halte das auch gar nicht für so sinnvoll, das so mega einzuschränken.
Ja.
Sehe aber natürlich auch, dass gerade in so Formulierungssachen und so, naja gut, aber vielleicht ist das dann einfach irgendwas, was in Zukunft weniger Rolle spielt. Vielleicht sagen wir, Formulierung ist nicht mehr so der fundamentale Teil, sondern es geht um das, was inhaltlich gesagt wird. Und ich denke auch, dass wir uns darauf hin entwickeln werden, weil, wenn man ganz ehrlich ist, in 5 bis 10 Jahren halte ich es für unwahrscheinlich, dass wir die NachfolgerInnen von ChatGPT noch wirklich erkennen können.
Ja. Ja, sehr cool. Dann vielleicht nochmal ganz zum Abschluss. Ich glaube, ich habe es schon so ein bisschen durchgehört und du forschst natürlich auf dem Gebiet. Ja. Aber ChatGPT oder generell AI, KI in der Zukunft, Chance oder Gefahr?
Also ich denke, es wäre in gewisser Art und Weise naiv zu sagen, dass da keine Gefahren mit drin sind. Ich denke, das hat uns auch das Internet gezeigt, auch so Dinge wie Social Media und so hatten, haben Probleme gesellschaftlich vorhergebracht. Ich denke aber, dass im Allgemeinen, wenn wir damit gut umgehen und wenn wir dafür auch sorgen, dass das nicht rein in Konzernhand bleibt und nicht, sondern auch offen zugänglich ist für Menschheit und ForscherInnen, dass die Möglichkeiten, die Risiken, glaube ich, überwiegen. Ähnlich wie auch beim Internet würde ich auch sagen, okay, das hat seine Probleme mit sich gebracht.
Ja.
Und wir müssen natürlich als Gesellschaft auch lernen, wie geht man damit um, wie benutzt man das, wie macht man das auf eine Art und Weise, die nicht Sexismus, Rassismus und so weiter voranbringt. Das ist ja ein häufiges Problem, kann ich jetzt nicht mehr anschneiden, aber es ist ein häufiges Problem mit ChatGPT-ähnlichen Sachen. Und ich denke, also vielleicht bin ich da zu optimistisch, aber ich denke, wenn wir das hinbekommen, wird das mehr Segen als Fluch sein.
ChatGPT, AI und KI generell ist was uns neuerdings erst wirklich begegnet ist, aber sich rasant entwickelt und auch in Zukunft eine große Rolle spielen wird. Bei mir zu Gast war Gerrit Nolte heute. Danke dir, Gerrit, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut.
Ja, vielen Dank. Hat mich auch sehr gefreut.
Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr gerne auch in unsere anderen Podcasts reinhören. Das war hier Voices of TU von Kurt. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.